SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Sonntagmorgen und herzlich willkommen zum Persönlich, meine Damen und Herren. Dankeschön. Wir sind hier am Fuss vom Titlis zu Engelberg im Kanton Obwalden in einem wunderbaren Kursaal und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Sie ist eine jüngere Frau mit blonden Haaren. Er ist ein älterer Mann mit einem weissen Bart. Vom Typ her ging er locker auch als Alpenöhi durch. Sie ist Susanne Siegenthaler, 37. Sie hat den Traum vom Fliegen zum Beruf gemacht. Aber sie ist nicht einfach eine gewöhnliche Linienpilotin, sondern sie ist Helipilotin in der Schweizer Luftwaffe. Sie fliegt zum Beispiel der Super Puma. Susanne Siegenthaler wohnt in Sachsen und hat zwei kleine Kinder. Er ist der Geni Hess, er ist 73, ein Engelberger Urgestein. Er ist hier oben aufgewachsen, war 30 Jahre lang Hotelier gewesen, auch im Gemeinderat und im Verwaltungsrat der Titlisbahnen. Der Geni Hess gilt aber auch als einer der besten Weinkenner im Land. Er ist seit 46 Jahren geheiratet und hat drei Söhne. Herzlich willkommen, die beiden. Geni, hast du seit lang Hotelier gesehen dort in Engelberg, aber die sind scheinbar auch ein erstklassiger Koch. Wenn ihr jetzt Susanne Siegenthaler so anschaut, was würdet ihr dir heute am Sonntag zum Sonntagsmittag kochen?
Ja, bei mir gibt es einfach immer der liebste etwas Geschmortes oder ein Elbermagrone oder Risotto.
Also etwas Deftiges?
Ich bin nicht so ein Fan oder ein guter Fisch. Ich bin nicht so ein Fan von Filet und von da, oder Poulet-Brüstli, die aus den Fabriken kommen, das schätze ich gar nicht. Also, ich habe lieber gut, hiesig und nicht einfach so etwas Künstliches.
Aber eigentlich hat sie Glück, ich habe kürzlich in ihrer Kolumne gelesen, da hat er ein richtiges Plädoyer gemacht für Innereien und hat er alles Wüste gelobt, also Hirne und Zunge und Milke und Magen. Also eigentlich hat sie Glück, bekommt sie nicht so etwas, oder?
Ich spürte die gleich, ob sie es gerne hat und dann wären wir gleich dort. Das ist heute... Die Leute können nicht mehr normal essen. Sie können nur noch essen, wo es steht, dass man darf es noch bis Mitte August essen oder bis Ende Dezember. Aber Frisches, man redet davon. Aber wenn ich schaue, wie die Frauen einkaufen zum Teil, da wird es mir Wind und Weh.
Susanne Siegenthaler, der Geni Hess würde noch etwas Deftiges kochen, also etwas Geschmortes oder Risotto, Elbner Makronen. Hättet ihr das gerne?
Ja, ich habe das gerne.
Also lieber gern. Als so Innereien-Zeug?
Ja, ich bin offen für Innereien. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das daheim koche. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch eher einen Fisch und irgendeinen Gemüsereis machen heute Mittag. Aber ich habe sehr gerne zum Beispiel Metzgerten. Habe ich gerne und ja. Also ich habe auch gerne Deftiges, ja.
Seid ihr in der Küche begabt oder seid ihr eher so der Beutelrösti-Typ?
Nein, also begabt, es gibt ja noch etwas zwischen Beutelrösti und sehr begabt. Ich würde sagen, ich bin alltagstauglich. Ich koche eigentlich schon gerne frisch. Einmal in der Woche gibt es Fisch bei uns. Ja, ich schaue halt schon sehr, dass es gesund ist und Gemüse und Salat drin hat.
Wenn ihr jetzt eben eingeladen wäre bei diesem Geni Hess und ihr müsstet ein Dessert bringen, was würdet ihr bringen?
Ein Dessert? Da bin ich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir nicht so viel Dessert essen. Mein Mann hat nicht so gerne Dessert.
Also es gibt Hess?
Nein, das dann doch nicht. Ja, wahrscheinlich irgendetwas Einfaches. Ein Sorbet, zum Beispiel ein Zitronensorbet mit Passionsfruchtkern oben drauf und vielleicht noch irgendein... Weiß auch nicht, ein Schuss Wodka drüber, irgendein
Aha, noch ein Schnäpschen dazu. Wäre das etwas, Herr Hess?
Ja, ich bin nicht abgeneigt. Etwa ein guter Schnaps.
Ich muss schon noch fragen, Frau Siegenthaler, ihr seid ja zu Alpnach stationiert, auf der Helibasis. Ist dort das Essen eigentlich fein? Oder ist das so, ein wie man es sich so vorstellt, so ein die trockenen Güte und so ein Eintopf militärisch, wo keinen Geschmack hat?
Nein, nicht Eintopf militärisch. Wir haben eine Kantine. Jetzt seit etwa drei, vier Jahren haben wir eine Kantine zu Alpnach. Und die ist sehr abwechslungsreich. Aber wir haben, also ich würde sagen, ist eher ein bisschen in Richtung deftig, aber eine gute Küche, also wir sind gut in Altnach, ja.
Und jetzt ist ja die grosse Frage, Jenny Hess, was für einen Wein würdet ihr der Frau Siegenthaler servieren? Ihr seid ja einer, man sagt das, einer der besten Weinflüsterer im ganzen Land.
Es hat so viele Experten in Sachen wie, ich mag einfach nicht mehr hören. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Genussmensch und einfach gerne einen guten Wein. Und darum tue ich gerne, wenn ich Wein offeriere, verdecken, dass man neu sieht, dass man sich nicht einnehmen von der Etikette. Also wenn du die Etikette siehst, dann trinkst du nur noch die Etikette. Die Leute fragen immer zuerst, was trinken wir da? Dann sage ich, probiere jetzt zuerst, was du im Glas hast. Und dann kommt es ganz darauf an. Also ich meine, es ist ganz einfach, wenn ich einen Wein habe, der ein bisschen kräftig ist, der ein bisschen viel Tannin hat, einen Jungen, dann tue ich den vielleicht lüften, dekantieren. Und dann muss ich halt schauen, was ich dazu koche. Also Salz und Säure machen jeden Wein milder. Ich kann jeden Wein machen, dass er dir passt zum Essen. Das ist überhaupt keine Kunst. Aber die Leute realisieren das eben gar nicht. Und das ist eigentlich gut. Also wichtig ist, jeder das trinkt, was ihm passt und was er Freude hat. Und nicht, was der Genie Hess im Öl fokturiert.
Und ich sage ja, jeder Wein erzählt euch zumindest eine Geschichte. Und interessant ist ja, wenn ihr das jetzt würdet sehen daheim, wir haben hier so Tischli und da sind schon zwei Flaschen Wein drauf. Sie sind ein eingepackt mit Alufolie, dass man nicht sieht, was drinnen ist. Und jetzt haben wir hier schon drei Weingläser vor uns. Es ist noch ein bisschen früh. Aber ich würde sagen, machen wir mal Gesundheit. Gesundheit, Herr Hess. Gesundheit, Frau Siegenthaler. Und ihr habt, der Genie Hess nimmt schon mal einen Schluck. Ihr habt ja das uns eben mitgebracht, zum sagen, dass wir keine Trockenübung machen müssen. Wir nehmen einen Schluck.
Ja, ich sehe das immer in diesen Fernsehsendungen. Da trinke ich in dieser komischen Orangensaft auf der Büchse und Wasser. Wenn es noch wenigstens Hahnenwasser wäre, wäre ich einverstanden. Aber darum bin ich froh, dass ich etwas mitnehmen durfte.
Ja, jetzt haben wir, ich habe jetzt schon einen Schluck genommen von dem. Frau Siegenthaler, könnt ihr schon etwas sagen zu dem Wein?
Ach, das ist noch schwierig, he? Ist ein leichter, würde ich sagen. Ist ein Rotwein übrigens. Ja, das hat man ja am Radio nicht gesehen.
Und das ist schon gut, haben wir das gemerkt, oder?
Ja, ja. Ein feiner, ich würde sagen, ein feiner, leichter.
Was gibt es sonst noch zu sagen zu dem?
Jetzt möchte ich noch den zweiten und dann möchte ich dir hören, was du sagst. Das ist ein anderer, weißt du?
Aha, okay. Wir tun den hier jetzt in den Spucknapf hineinleeren.
Weißt du, es gibt ja Leute, die sagen, ich trinke das nicht und ich trinke es auch nicht.
Also, jetzt tun wir noch den.
Und dann kannst du jeden hier. Wenn du die Flasche nicht zeigst, dann tue ich jeden ein bisschen.
Das ist ein deftiger, der hier. He?
Das ist ein deftiger.
Ja, ist auch ein roter, so viel habe ich auch gesehen. Frau Siegenthaler schluckt es also nicht runter, weil sie nachher noch Auto fahren muss. Sie spuckt sie den Spucknapf. Was können wir jetzt zu dem sagen? Hier, zu dem zweiten?
Ich würde sagen, der ist ein bisschen fruchtiger. Und ein bisschen, ja, ein bisschen schwerer. Aber ich bin also wirklich überhaupt nicht der Weinkenner. Ich bin eher der Weingenießer.
Ich trinke. Die der Liebste, die man genießt. Eben, schaut jetzt da. Jetzt habe ich da zwei Weine. Das ist ein Pinot und das ist einer, das ist ein Bordeaux. Aber das ist nur die Flasche. Es ist genau der gleiche Wein. Das ist einfach ein 12er und das ist ein 7er. Der 1907er Pinot Noir vom Studach, vom Tommy, der ist jetzt schön reif. Und der 12er hat das gleiche Jahr, ein warmes Jahr. Bis in 5 Jahren, 10 Jahren ist der wie der hier. Der ist jetzt noch jung, lebhaft, so frisch, wie du bist. Und der da ist ein bisschen gemächlicher, also eher ein bisschen breiter wie ich.
Also das ist der gleiche Wein, genau, einfach ein anderer Jahrgang.
Wir haben gestern Geburtstag gehabt. Und das ist einer aus dem Aargau. Der hat lange dort unten gelebt, haben wir extra Messe von Würelingen, der Kloster Sion besorgen. Und dann hat er noch einen Italiener gehabt. Alle mussten den Italiener trinken. Was habe ich gemacht? Ich bin hinter das Buffet und habe in die Italiener Flasche der Pinot da und der andere der Italiener in die andere Flasche.
Aber sie gehen bescheissen.
Ja, aber die Leute, die haben sie alle Italiener, aber sie waren Pinot, keiner hat es gemerkt. Darum aufhören mit der Wahl. Aufhören.
Also, liebe Frau Siegenthaler, die sagt, den habe ich gern oder den habe ich nicht gern, das ist richtig. Hättet ihr einen Lieblingswein, Frau Siegenthaler, oder einen, der besondere Geschichte, sagen wir, aus eurem Leben erzählt?
Ja, Geschichte, nein. Also, ich würde sagen, wir haben gerade einen, den ich jetzt gerade gerne habe im Moment. Wir waren im Herbst in Österreich in der Ferien und dort haben wir einen Wein gehabt. Einen zweigelten österreichischen, Unplugged heisst der. Und den haben wir jetzt gerade frisch gestellt. Ja. Mhm. Ein paar Flaschen. Und den habe ich sehr gerne, ja.
Aber so viel trinken dürft ihr auch nicht, oder? So als stramme Militärpilotin, oder?
Nein, also natürlich unter der Woche, oder wenn wir arbeiten, das ist natürlich ist klar, da gibt es nichts. Aber am Wochenende habe ich schon gerne ein Glas Wein
und zum Essen. Und nicht im Cockpit
oder
so.
Nein, um Himmels Willen.
Und habt ihr einen Lieblingswein, Gerni Hess?
Den, den ich im Glas habe. Wenn ich kein Wein trinke, dann ist es nicht mein Lieblingswein, wenn ich irgendwo bin. Und das geht alle an gewissen Orten, so offiziellen Anlässen. Da regt es mich immer auf. Da werde ich, sie weiss nicht was, bis zum Bundesrat. Und dann haben sie irgendwie aus einem Napoli-Glas trinken jetzt irgendeinen Saft, der dir wehtut, wenn du die Flasche nur anschaust. Das tut mir alle ein bisschen weh. Oder Leute, sie sind bestgestellt. Gewand und weiss nicht was. Und dann muss es einfach ein Prosecco sein. Ich glaube, das ist nur, wie sie das gut können nicht aussprechen.
Gibt es denn bei euch eine Flasche Wein, die Geschichte erzählt? Vielleicht der, der eurer Frau den Heiratsantrag gemacht hat oder so etwas?
Oh, da bin ich zu jung gewesen. Ich habe mit 60 gewusst, dass ich sie eine heirate.
Schon? Mit 60?
Übrigens hast du mir vor 30 Jahren noch geschenkt. Die sind mir irgendwie vorbeigegangen. Ich werde das nächste Jahr 70, das ist 73. Das ist mir gleich wie der 75, aber die 3 Jahre fehlen mir jetzt.
Ja, nein, das tut mir natürlich recht. Aber schon mit 60 habt ihr gewusst, wen heiraten?
Sie noch nicht.
Oder sind wir eigentlich Dutzi, seit wir Wein getrunken haben? Sind wir Dutzi?
Auf 1000 Meter sowieso.
Aha, gut. Gesundheit, Zusatz. Gesundheit. Eben, der von... Du hast schon gewusst mit 60.
Ja, ich glaube, das ist... Der Grund ist, glaube ich, schon... Ich habe dort noch nicht so genau gewusst, dass zwei Reihen Leute... Ich hatte es früher fester zwar gehabt. Und unter dem habe ich ein bisschen gelitten, weil Frauen in Horden, weißt du, bist du unter Kontrolle. Einzeln ist das viel einfacher.
Ja.
Aber ihr Vater, der war Jäger, der war Käser, der hatte eine Alp und hatte Fee gehabt. Und das war für mich das Größte.
Also mehr wegen dem Vater als wegen dem Vater?
Nein, ich habe mich dort einfach so reingeschlichen. Ja. Sie sagt mir ja auch, als kleiner Bub, wenn es daheim etwas gibt, was ich nicht gerne hatte, dann sage ich von dem und zum anderen. Ich weiss, wir haben eine Familie gehabt, die haben von der Suppe haben die nur bekommen vom Kloster, weil das war so eine Arme. Ich bin öfters bei denen lieber am Tisch als bei mir daheim, bei der Doktorfamilie am Tisch mit diesen 5 Mädchen.
Das glaubt. Wir kommen nachher noch auf die Familie. Aber jetzt haben wir so ein bisschen über deine Leidenschaft geredet, über den Wein, Gerni. Und jetzt möchte ich gerne über deine Leidenschaft reden, Susanne Siegenthaler. Also, das ist das Fliegen. Du hast offenbar schon als Kind den Traum vom Fliegen. Wie hat sich das denn geäussert? Also hast du irgendwie Flügel gebastelt und mit Federn und bist nicht mehr runtergekumpelt? Oder wie ist das gewesen?
Der Traum vom Fliegen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass ich jetzt als Kind wirklich schon gewusst habe, ich will Militärpilotin werden. Das war überhaupt nicht so gewesen. Die Aviatik war einfach bei uns, wie soll ich sagen, rum. Mein Vater war ein Fliegerfan, er war Lehrer, also er ist nicht ein Pilot, war er früher, bevor er ein Kind hatte, er war ein Privatpilot, aber er hatte einfach die Faszination für die Fliegerei. Es sind Fliegerheftchen daheim rumgelegen und wir sind einmal an eine Flugshow gegangen und das war das natürlich rum, aber nicht jeden Tag präsent. Und ich habe auch nicht Modellflug betrieben. Das hat meine Brüder gemacht. Ich war lieber einfach sonst draussen oder habe auch mal mit Baby gespielt oder so.
Und bist du schon früh geflogen?
Nein, einfach normal. Wie man dort, also wenn man Militärpilotin oder Pilot werden will, dann muss man fliegerische Vorschulung machen. Das ist heute Sphäre, heisst das heute. Und dann muss man sich mit 16 muss man sich dort anmelden. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Dort habe ich Aviatik-Luft geschnuppert. Dann wirklich, und dann hat mich auch der Virus gepackt. Aber wie gesagt, also als Kind hatte ich andere Träume. Ich wollte mal Lehrerin werden oder Architektin oder Ärztin. Das sind andere Themen.
Es hat können andere Abzweigungen geben. Ja, dort. Ja, ja. Aber der Traum vom Fliegen, was ist denn das? Ist denn das irgendwie das Freiheitsgefühl? Oder was ist das für dich?
Also für mich ist es wirklich in der Luft zu sein. Also können die Erde von oben anzuschauen, verschiedene Wetterstimmungen dürfen zu erleben, die man sonst gar nicht so neu erlebt. Und das ist schon in dem Sinn ein bisschen die Freiheit. Mhm. Das ist das, was für mich die Fliegerei ausmacht.
Das hättest du auch können machen als gewöhnlich Linienpilotin irgendwo bei der Swiss. Da hättest du noch irgendwie ein bisschen ins Ausland fliegen. Das kannst du jetzt relativ sagen. Wieso denn Militärpilotin?
Ich denke, es ist einfach so, ich bin am Anfang so ein bisschen reingekommen, einerseits, eben, weil mein älterer Bruder hat das gemacht.
Der ist ja auch ein 18-Pilot?
Nein, das ist der jüngere Bruder. Aha, der ältere Bruder. Der ältere Bruder hat einfach die fliegerische Vorschulung gemacht und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich auch. Und ich bin so reingekommen, mein Fliegen. Und einfach auch die Militäraviatik bietet natürlich viele spannende Flugzeuge oder Helikopter, die man sonst nicht fliegen kann. Und die Faszination war für mich schon gross gewesen.
Das musst du jetzt ein bisschen erzählen, oder? Die Faszination für die Riesenkiste, der Super Puma, das ist ja wirklich eine Riesenkiste. Ich habe hier Mass geschaut, das ist 19 Meter lang, 5 Meter hoch, leer 5 Tonnen und geladen irgendwie bis zu 9 Tonnen. Was ist denn das Faszinierende, wenn du im Cockpit hockst und dann irgendwie abhebst?
Ja, einfach, ich sage mal, Technik dahinter, oder? Können das Objekt in die Luft zu bringen.
Gut, und gut, da gibt es 3 Knöpfe und nachher fliegt es.
Ja, es sind ein bisschen mehr als 3. Vielleicht 4. nein, auch ich denke wirklich als Zusammenspiel von den Menschen, die dahinter sind, der Loadmaster, die beiden Piloten im Cockpit.
Also der Loadmaster ist der, der hinten...
Ja, genau, das ist der, der für die Kabine und also die Load, also das, wie soll ich sagen, das Gewicht oder die Ladung, die Last, die wir haben, oder eben die Person, die wir transportieren, für das zuständig ist. Und dann eben die Crew vorne, also die Cockpit-Crew, die bei den Piloten, das Zusammenarbeiten von dem und dann aber das Zusammenarbeiten mit dem Helikopter, mit dieser Maschine. Und das Genaue sein und können das wirklich so herzubringen, wie man sich das vorstellt. Oder jetzt eine Last nehmen, genau, präzise zu platzieren. Mhm. Oder auf die Zeit neu mit genau zu sein und einfach so Sachen.
Also ist das kompliziert? Oder ist das mit der heutigen Technik ist das relativ einfach? Oder musst du da richtig den Kopf beieinander haben?
Ja, den Kopf muss man schon beieinander haben, auf jeden Fall. Das ist so. Aber ich denke, es hat so ein bisschen 2 Aspekte. Das eine ist wirklich das Fliegen. Also, wenn man das mal gelernt hat, sage ich mal, das ist so ein bisschen wie Velofahren. Das fliegerische Gefühl, das verlernt man nicht mehr so. Und dann ist natürlich auch die Technik dahinter. Oder? Zum Beispiel, wenn es schlecht Wetter ist, einen Instrumentenanflug auf einem Flugplatz zu machen. Das ist etwas, wo man muss auch präzise sein muss und auch immer wieder Training braucht und es auch immer wieder Erneuerungen gibt jetzt mit der neueren Technik, mit den GPS-Anflügen oder so Sachen, wo man sich auch immer wieder muss dran sein.
Wärst du denn nicht noch fast lieber FA-18-Pilotin geworden, wie eben die jüngere Brüder oder wie die Mann, ist das auch? Wäre das nicht noch viel cooler?
Ich denke, also in den Augen der Kinder ist oftmals wirklich der F-18-Pilot, Jetpilot, das ist wow, das oder das. Und als Kind habe ich das eben, am Anfang habe ich das auch gehabt. Mich hat beides fasziniert. Und es sind beides ganz verschiedene Arten von Fliegerei, finde ich. Und beides hat Faszination. Mhm. Und man muss auch sagen, dann, als ich angefangen habe, hat noch gar keine Frau können F-18 fliegen.
Das hat man denen noch nicht zutraut? Oder?
Nein, die gesetzlichen Bestimmungen sind dann so gewesen, dass die Frauen noch nicht dürfen. Und die sind erst im 2003 sind dann die geändert worden. Und ab dann ist eigentlich wirklich alles, also auch zum Beispiel auch Fallschirmaufklärer, oder ist wirklich jetzt alles offen für die Frauen. Und das war damals noch nicht so gewesen, als ich angefangen habe. Aber für mich ist halt einfach auch die Heliflügerei. Eben, wie gesagt, die Faszination vom wirklich zusammenarbeiten im Team, mit Leuten, für draussen sein, irgendwo können gut zu landen, das ist für mich im Vordergrund
gestanden. Jetzt ist ja das kein gewöhnlicher Bürojob, also fliegt eigentlich die Angst auch mit. Also ich frage das auch, es gibt immer wieder auch Unfälle, also im Oktober ist FA-18 Maschine abgestürzt im französischen Jura. Es ist 2011 ist das gewesen, ein Super Puma abgestürzt im Maderanertal. Gott sei Dank ist niemand gestorben dabei. Wie gehst du mit dem um?
Also ich sage, die Angst ist ein schlechter Ratgeber, wenn die Angst mitfliegt im Cockpit. Respekt ist gut, aber Angst nicht. Aber ich denke, es ist wie auf der Strasse, oder? Es gibt so viele Verkehrsunfälle. Und gleich gehen wir jeden Tag auf die Strasse und Man überlegt sich nichts dabei und hat keine Angst. Also, du hast ja wahrscheinlich keine Angst, wenn du auf die Straße gehst mit dem Auto.
Ja, manchmal ein bisschen, je nachdem wie ich gerade fahre.
Also ich auch nicht. Und ich denke, so ist das auch bei uns im Fliegen. Man ist sich bewusst, dass eben etwas passieren kann, aber nicht mehr.
Hat es bei dir auch schon eine brenzlige Situation gegeben?
Ja, das hat es sicher auch schon gegeben. Also eben zu, wenn ich da mal zurückdenke, Kabel sind grosse Feinde von den Helikopterpiloten. Und da ist, habe ich einen Anflug in eine Waldlichtung, eine grössere Lichtung müssen machen. Und dort war ein Kabel gerade zwischendrin gespannt. Also man hat die Masten nicht gesehen, weil das war ein Telefonkabel. Und dann, als ich angeflogen bin, habe ich das im letzten Moment noch gesehen. Und das wäre eigentlich, wenn man ins Kabel hineinfliegt, ist unschön. Es ist sehr.
Was heisst unschön?
Unschön, schlimm. Also wenn es da, ja, es würde einfach mit einem Absturz enden, ja. Mhm.
Und die sieht man nicht auf einem von diesen Geräten, die Kabel, die du hier im Cockpit hast?
Es gibt Kabelkarten. Und im Cougar und Puma, Super Puma haben wir die Karte mit den Hindernissen auf einem Display angezeigt. Und es ist einfach so, dass natürlich nie alle Kabel eingetragen sind, beziehungsweise gemolden sind.
Das heisst, es dauert zwischendurch noch ein bisschen das Kabel spannen und machen euch das Leben schwer, oder?
Nein, ich hoffe nicht, dass es so ist. die müssen, wenn sie ein Kabel neu machen, müssen die das, müssen die das melden. Und es ist, glaube ab 20 Meter über Grund müssen die Kabel melden. Und das kann natürlich schon sein, dass irgendwo noch ein Kabel ist, das vor der Zeit ist, oder irgendwo noch ein Kabel ist, das vergessen gegangen ist, zum melden. Ja. Das gibt es halt einfach. Mhm. Ja.
Zum Glück ist alles gut gegangen. Geni Hess, bist du schon Heli geflogen?
Ich bin sehr viel Heli geflogen, ja. Sehr viel. Im Militär, im Armeelawinendienst, sind wir jeden Weg sind wir in diesen Heli gehockt. Da hatte ich einen Gast gehabt. Ich bin jedes Jahr mit dem auf Zermatt. Ich bin in Kanada Heli-Fliegen. Also, ja.
Und ist alles gut gegangen?
Ja, er hat vorher gesagt, ein Velofahren. Es ist irgendwie Velofahren. Da ist mir sicher, es gibt derjenigen, die vom Dreirad abfahren. Und dann gibt es die Mountainbiker, die oben abfahren. Und ich habe, glaube heute das Gespür, wenn ich in einen Heli hocke, ob ich mit dem Pilot weit fliegen oder nicht.
Ist das so?
Ich habe ein Beispiel, wo wir Dummwetter hatten. Habe ich einen Tag hatte ich ein Heli zur Verfügung gehabt. Und für die Schadenplätze inspizieren. Und da ist ein junger Militärpilot, ein flotter Bursch, aber der ist gerade aus der Lehre gekommen, jeden Fall. Das erste Mal können alleine fliegen. Und dann sind wir da uns ins Fang geflogen und haben gesagt, da kannst du landen. Und dann hat er mich 200 Meter höher oben abgesetzt. Dann habe ich abgemessen zum Bauer und da schauen, da die Schäden, die sind. Und dann habe ich wieder da dürfen auf und dann hat er den ganzen Tag x Schadenplätze müssen anschauen. Dann hat er gesagt, wo ist der Nächste? Dann haben gesagt, der Nächste, jetzt gehen wir heim. Ja, nein, er sei den ganzen Tag für mich. Nein, ich sei fertig, ich habe es gesehen, jetzt sei es in der Ordnung. Ich kann nicht mehr jetzt mit ihm fliegen. Dann sind wir heim.
Also bist du unsicher gewesen mit dem,
Heli? Nein, das ist ein Liebe. Aber ich habe müssen, ein richtiger Pilot, der landet hier überall.
Ist das so? Ist das so, Susanne?
Nicht ganz überall.
Der landet nicht überall, wo der Geni Hess will, dass er landet. Das ist das. Ist eigentlich, wenn jetzt du siehst, ui, da hockt eine Frau im Cockpit, Geni, ist das ein Problem für dich?
Überhaupt nicht.
Nicht?
Ja, nein. Da musst du nicht schauen. Du musst reinhocken und dann spürst du es. Das ist nicht, nein. Aber Autofahren auch. Meine Frau fährt viel besser als ich. Sie sitzen immer gerne nebenan.
Aber es gibt wahrscheinlich schon Leute, die komisch schauen, Susanne Siegenthaler, oder? Wenn du da aussteigst.
Ja, ich denke es schon. Also das sieht man schon etwa mal.
Sogar ein ehemaliger Bundesrat hat mal gestaunt.
Ja, das ist jetzt schon fast verjährt, dann darf man es erzählen. Das war der alte Bundesrat Blocher, wo er ausgestiegen ist und mir im Adi gesagt hat, er hat ja gar nicht gemerkt, dass eine Frau geflogen ist.
Sollte es dann mal hudeln?
Ich weiß es nicht, das habe ich mich eben angefragt, was er dann genau gemerkt hat, dass eine Frau geflogen ist. Ja, aber nein, das ist natürlich schon so, wir sind wenig Frauen in der Luftwaffe, die fliegen.
Ich glaube, 7 von etwa
180. Ja, sind wir aktiv, sind wir 7, die fliegen. Und dann ist es halt so, dass es eine Minderheit ist und dass dann halt mal jemand komisch schaut, wenn eine Frau aussteigt. Ja.
Das ist ja wirklich ein absoluter Mannenberuf, wo ihr drinnen arbeitet. Müsst ihr euch da manchmal schon blöde Sprüche anhören? So ein bisschen sexistisches Zeug und so?
Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, das ist wie überall, wo man halt mal einen lustigen Spruch macht. Nein, überhaupt nicht.
Also, oder seid ihr hart im Nehmen vielleicht?
Weiß es nicht. Nein, ich denke, so ein bisschen Spruch dazu, gehört halt auch ein bisschen dazu und das muss man auch mitmachen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich besonders hart im Nehmen bin.
Ihr habt ja die RSO gemacht und dort auch nicht. Hat es dort auch nichts irgendwie gegeben, wo ihr denkt, ja, jetzt hat er es dir oder so?
Nein, eigentlich nicht, dass ich mich erinnere. Nein, ich muss auch sagen, dass die sich meistens ein bisschen zusammennehmen. Wenn Frauen oder wenn ich jetzt dabei bin, dann tun sich die Männer meistens ein bisschen zusammen. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn da keine Frau dabei ist, dann gibt es vielleicht noch einen oder anderen Spruch.
Das ist ja noch gut, wenn zwischen einer Frau dabei ist, würde ich sagen. Oder? Habt ihr die gleiche RS gemacht oder die gleiche Ausbildung gemacht wie die Männer? Also habt ihr den gleichen schweren Rucksack gedreht, wo ihr auf die Märsche seid?
Ja, also ich habe die gleiche Ausbildung gemacht, ja. Das schon, ja. Also natürlich, wenn man den Sporttest am Anfang macht, muss die Frau weniger, also man muss glaube für Vollzahl 2,4 Kilometer springen und die Männer müssen glaube 2,8. Das ist halt einfach so. Aber ich sage, auf dem Märsch oder so, da habe ich nicht eine Erleichterung gehabt, da habe ich immer alles gleich gemacht. Ja. Und das war mir auch ein Anliegen gewesen.
Hätte es sogar ein bisschen wollen, oder müssen besser sein, für dass der richtige Zeit akzeptiert gewesen?
Ich würde es nicht so sagen, nein. Ich habe einfach immer weil nicht die Letzte sein, damit ich nicht negativ auffalle. Mhm. Aber das war ich, der mir das auferlegt hat, der Druck. Aber vom System her ist das nicht so.
Ist das nicht und so ist das gelungen? Oder seid ihr irgendwie zwischendrin hinten abgekommen?
Nein, es ist mir gelungen, ja. Ich bin nie als Letzte ins Ziel gekommen. Oder, ja, ich habe das Gefühl, es ist mir gelungen, ja.
Die machen Berufsmilitär, oder? Und viele Leute wissen das, gehört das sicher immer wieder, die haben Mühe mit dieser Armee. Oder die sagen, wir sollten sie ganz abschaffen, oder sie ist sonst für nicht viel. Was sagt ihr denen?
Ja, das ist halt einfach so. Das ist das Gros der Gesellschaft, oder? Wo halt die einen die Meinung haben und die anderen die Meinung. Ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, also gerade in der heutigen Zeit, es geht einfach nicht ohne eine Armee. Gerade wenn wir die aktuelle Lage anschauen, mit Frankreich, braucht es einfach. Aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Und das tue ich dann auch kundtun, wenn ich mit jemandem diskutiere. Aber wenn es dann halt gegen Angriff persönlich geht, dann tue ich mich probiere zu entziehen.
Was heisst Angriff persönlich?
Ja, wieso? Was machst denn du als Frau im Militär? Oder irgendwie,
das gibt es so schon. Sachen. Das ist mehr von uns.
Ja, das gibt es manchmal schon. Selten. Mhm. Ja, also ich denke, meistens ist man schon für die Armee, für die Luftwaffe. Und oftmals ist dann halt auch ein Wow-Effekt, oder? Wo man sagt, wow, was, du machst das.
Und wenn ihr noch so ein bisschen die Uniform anhabt und so, dann wirkt das.
Also wenn ich so Gespräche führe, habe ich meistens nicht die Uniform an, dann bin ich im Zivil, bin ich privat daheim, wenn ich mit dir oder irgendwo unterwegs mit jemandem rede. Nein, also wenn ich die Uniform anhabe, dann sind alle gleich, oder? Dann fällt mir im Gegenteil ein bisschen weniger auf.
Jetzt gibt es ja eben Nachbarländer, wo im Krieg sind, die auf Syrien fliegen, also Deutschland, Holland, wären ihr manchmal lieber in so einem Land auch Pilotin, dass ihr könnt den richtigen Einsatz fliegen?
Das ist eine heikle Frage. Nein, also ich habe mich für einen Militärdienst gemeldet mit der Voraussetzung, so wie wir in der Schweiz sind, also mit einem neutralen Land und Defensivarmee. Und ich denke, das ist auch für mich auch das Schöne an unserer Schweiz. Und ich habe mich mit dieser Voraussetzung gemeldet und ich arbeite auch unter diesen Bedingungen. Mhm. Und wenn sich da etwas grundlegend würde ändern würde, dann müsste ich mir das schon auch grundlegend überlegen, ob ich da weiterhin dabei sein will. Aber das ist auch nicht unmittelbar die Frage in nächster Zeit.
Genau, ich glaube es nicht. Geni Hess, wie hast du es so gehabt mit dem Militär? Bist du eigentlich gern gegangen oder... Sinnkrise?
Ja, ich bin nie gerne gegangen. Nein, ich bin keiner in einer Uniform gsi, aber wir haben es immer da, wie Marmela, in den Dienst haben wir es natürlich gut gehabt. Wir sind immer im Berg draussen gsi. Wir haben die Herren Offiziere dürfen beraten und wir haben möglichst immer für die Mannschaft geschaut. Die jungen Offiziere, die da gestrippert waren, sind, die haben wir alle ein bisschen oben abgeholt und haben gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen machen mit ihnen, dass es eine Freude ist. Aber also,
gerade gerne nicht.
Ja. Aber es ist gut, nein, es hat mir gut, das Militär. Obwohl, das tat allen gut, an diesen Armeegegner. Aber mit denen komme ich nicht ins Gespräch und die suche ich auch nicht.
Also gut, das ist die Sendung persönlich, meine Damen und Herren. Live aus Engelberg mit der Militärpilotin Susanne Siegenthaler und dem ehemaligen Hotelier und Ur-Engelberger Geni Hess. Und ich möchte noch ein bisschen wissen, aus was für Familien, dass ihr so kommt, wieder aufgewachsen seid. Geni Hess, du kommst aus einer richtigen Engelberger Dynastie, aus dieser Hess-Dynastie. Und zuerst müssen wir, glaube ich, über deinen Urgroßvater noch ein bisschen reden, weil du hast den gleichen Namen wie er. Und er ist hier in diesem Tal ist er ein richtiger Pionier gewesen. Also er hat das Hotel Hess, eben, das Hotel Trübsen hat er gebaut. Er war an der vordersten Front dabei gewesen, wo die Seilbahnen gebaut wurden. Er hat hier Wasser- und Stromversorgung ins Tal reingebracht. Und die Leute haben häufig gesagt, bevor er etwas gemacht hat oder eine Idee hatte, der ist verrückt, der spinnt doch, der Hess-Geni. Wie hat der eure Familie geprägt?
Ja, von mir sage ich auch, ich spinne manchmal. Das ist jedenfalls, das geht jedenfalls ein bisschen durch.
Wann sagen Sie denn das?
Ja, weil man auch etwa manchmal gespinstige Ideen hat. Oder? Ich habe auch einmal gesagt, vor Jahren im Gemeinderat, man sollte kein Auto mehr auf Engelberg reinlassen und alle im Grafenort. Oder ich habe gesagt, beim Bühen sollte man, weil wir auf dem Grundwasserspiegel sind, man sollte 1,50 Meter hoch dürfen die Häuser aus dem Boden anschütten. Das merkt kein Mensch. Aber es wäre viel Kosten weniger und der Grundwasserspiegel, es wäre vieles besser.
Und dann hat man
das
war
aber
gesagt,
nicht meine Idee. Das hat mir ein Baufachmann gesagt. Das möchte ich dir noch sagen. Der Eberliton hat mir das gesagt. Also das bin ich nicht, so schlau bin ich nicht im Bühen, aber das wäre das Vernünftigste. Und dann, ja, aber ich habe das Namen, das musst im Mittelalter ist der Heinrich Hess von Stanz auf Engelberg, da war Glaser und der irgendwann ist der eine von diesen Hessen ist der Klostersager gewesen. Darum sagen sie uns hier eigentlich der Sager-Geni.
Also Klostersager heisst der Schreiner im Kloster?
Nein, der Sager im Kloster. Das war eine Sägerei. Und.
Das ist nicht das Gleiche. Ja,
nein,
das ist
etwas anderes. Der Schreiner der macht Möbel und Feinarbeit, die sind Holz versagt. Ja. Und an dem sein Sohn, der Sager-Geni, der Zweite, der ist, glaube ich, etwa 5 Jahre in die Schule. Und danach ist er unter anderem ins Technikum auf Burgdorf. Der hat sich sehr stark für Strom interessiert. Hat im 1883 hat er das Hotel Hessbühl, 2 Jahre drauf das Hotel Triebsee, wo noch keine Bahn und nichts rum war. Der hat schon an das geglaubt. Das erste Telefon im Kanton Unterwalden war vom Hotel Hess ins Hotel Triebsee rauf. Und dann eben der Strom war ein grosses Hobby. Das hat er da in der Mühle Mattine. Da hat er ein Kleinkraftwerk gemacht. Und die ersten 2 Hotels ist dann nachher das Hotel Titlis und das Hotel Hess. Die haben am Abend vom 8. bis um 10. haben die Strom bekommen. Also man hört von dem enorme Geschichten.
Und du hast ihn selber nie gekannt?
Ja, der, wenn du länger bei dir wärst, mich ist mich noch ein bisschen älter.
Ja, dann wäre es möglich.
Im 32 ist er gestorben.
Ja, nein, das wird knapp. Ja, genau.
Aber eben die.
Und du bist ja nachher eben mit 6 Geschwistern aufgewachsen, als Sohn vom Dorfdoktor. Ja. Hast eben 5 Schwestern gehabt. Ist das so schlimm gewesen?
Ich habe das. Heute ist das angenehm.
Du mal.
Weißt, wenn ich bin doch nie daheim gewesen. Ich bin bei den Bäuern draussen gewesen. Und das Doktorhaus war nicht meine Geschichte gewesen, wenn da die Herren gekommen sind, da die Studierten, dann haben sie geredet, da habe ich nichts davon verstanden. Bin ich lieber neben uns gegangen.
Und die Schule bist du auch nicht so verrückt gern, oder?
Ja, ich habe mir jetzt von hier fort, dass ich gemerkt habe, dass man in die Schule muss. Ja,
also, nur schnell, du bist in der Klosterschule gewesen, aber nur ein halbes Jahr.
Ja, in der Primarschule und der Mutter zu lieb. Die Mutter hat gemeint, ich müsse auch Akademiker. Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe da probieren, was der schon gewusst das nicht. Und danach bin ich in die Klosterschule und als ich dann ganz definitiv gemerkt habe, dass Latein nicht mehr ins Fach ist, bin ich einfach auch nicht mehr in die Latein-Stunde. Wir haben 16 Stunden Latein in der Woche. Und dann irgendwann im März, wo kurz vor Ostern ist, habe ich zum Rektor müssen, der mir gesagt, Eugenie, du gehst ja gar nicht in die Latinstunde, du schwänzest die immer. Und gesagt, ja, ich gehe sowieso in die Realschule nachher. Ich bin die 16 Stunden immer Skifahren und Skifahren bringt mir heute noch etwas.
Du bist ja nachher auch Skilehrer geworden.
Ja, das haben wir auch noch.
Was hat denn deine Mutter für eine Rolle gespielt? Der Vater war Doktor und was war denn mit der Mutter?
Ja, die Mutter ist aus dem Tessin gekommen.
Keine Hiesige?
Nein, ich hatte auch lange Mühe. Es ist eine Geschichte, die sie mir immer heute noch nachtragen. Irgendwann habe ich nicht gerne ein Erbschen gehabt, das ich heute sehr gerne hatte. Dann sind die auch unter dem Tisch unten gewesen. Dann hat sie das gemerkt. Dann hat sie mir einen Löffel Candy gesagt, das wird gegessen. Dann habe ich am Vater Schins gesagt, du, Daddy, hättest du nicht können, hiesige heiraten.
Oh. Aber eben, eine Tessinerin, das ist schon etwas aussergewöhnlich.
Sie ist eine richtige Mutter, also eine richtige Latinerin. Wir hätten, glaube ich, können jedem alles anstellen und machen. Die hätte es immer unter die Fäcke genommen, und unter die Flügel und in Schutz genommen. Das war auf der einen Seite sehr angenehm, auf der anderen war es schon nicht gerade so gut gewesen. Wir sind nicht so hart durch müssen in der Jugend. Ich hatte sehr viele Freiheiten, habe es auch genossen.
Und ist es die Mutter gewesen, die gesagt hat, es wäre jetzt gleich gut, du würdest nicht Bauer, sondern etwas anderes? Oder der Vater?
Ja, eigentlich, als es dem Berufswahl gegangen ist, wo sie mich dann gesagt hat, ja, ich weiss, ich mache Skilehrer und im Sommer gar nicht zur Alp. Bergführer und im Sommer gar nicht zur Alp. Und sie hat gesagt, mach das zu deinem Hobby. Du kannst zur Alp immer noch, aber es ist ja das Hotel in der Familie, weil in der Familie war das Hotel Hess gewesen. Mach doch das. Dann habe ich rasch angefangen, überlegen, Hotel, ja, was muss man da? Kochen muss man, gut essen, schön trinken. Ich habe nicht, als Kaufmännischer habe ich gar nicht gedacht, sondern nur an das. Jawohl, Hotel, aber ich gehe auf Zermatt Kochlehre, weil du warst für mich auch Zermatt im Begriff gewesen, nebst Engelberg.
Wegen dem Skifahren?
Wegen dem Skifahren aufs Berg. Ich habe dort den 4000er bestiegen und bin jeden Tag, wir haben zum Beispiel Royal Air Force im Hotel. Und da musste man immer Lunchprovision machen am Morgen für 50 Personen. Jetzt noch nicht die guten Hütte dort oben. Da habe ich mich immer gemeldet. Bin ich am Morgen um 5 Uhr Lunchprovision machen. Dafür konnte ich am 11 Uhr auf die Ski. Das ist mir viel wichtiger gewesen. Also.
Susanne Siegenthaler, du bist Zarnen aufgewachsen. Vor allem, du hast zwei Brüder gehabt, das haben wir schon ein bisschen gehört. Deine beiden Eltern waren Lehrer. Wie hast du es gehabt? Bist du gut in der Schule oder hast du so ein bisschen rebelliert wie der Geni?
Nein, ich war, glaube ich, sehr angenehm in der Schule. Mir ist es auch im Ring gegangen in der Schule. Ich hatte eigentlich nie ein Problem gehabt. Von daher habe ich, ja, bin ich eigentlich so durch die Schule durchgelaufen, wenn ich das so sagen kann. Ja, ich habe auch nie rebelliert. Also,
nichts? Ja, auch nicht in der Pubertät?
Ich also. Müsstest vielleicht meine Eltern fragen, wie sie das aufgefasst haben oder wie sie das gesehen haben. Aber ich würde jetzt sagen, nicht extrem. Nein, glaube nicht. Aber ich habe also eine schöne Kindheit, eine unbeschwerte, frei, ich habe viele Freiheiten gehabt und wir haben viel dürfen machen.
Und ich habe gehört, du bist schon ein bisschen wilde gewesen. Also wer hat wie viele Löcher gehabt im
Kopf? Das war eher mein Bruder. Mein älterer Bruder, der hat, glaube ich, etwa 17 Löcher müssen nähen. Also der war eher der Wilde gewesen. Ich habe nur 3 gehabt. Ich habe nur auf 3 geschafft.
Wann hast du die gemacht, die 3?
Ich glaube, mit dem Velo 2 und 1. Ich mag mich gar nicht mehr erinnern, als ich irgendwie umgekehrt bin. Ich weiss es gar nicht mehr.
Ja. Also ist das so, ich stelle mir immer vor, eine Militärpilotin oder jemand, der im Militär arbeitet, muss so ein bisschen zielstrebig sein, ehrgeizig. Hat sich das schon in deiner Jugend so ein bisschen gezeigt?
Ich denke schon, ja. Also ich bin schon eben in der Schule, oder bin ich ehrgeizig gewesen, oder auch wenn ich sonst etwas gemacht habe. Ich habe gefunden, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und das, also vielleicht nicht so gerade können sagen als Kind, aber es war so gewesen, wenn ich etwas gemacht habe, dann habe ich es eigentlich richtig gemacht.
Und, also das eigentlich sehr eine angenehme, oder?
Vielleicht, ja.
Und eben, du hast, wenn man so einen Mannenberuf in Anführungszeichen nachher nimmt, hat man immer das Gefühl, das müsste sich schon früh abzeichnen. Oder? Eben, dass du mehr mit Autos gespielt hast oder mit Flügeln. Das ist nicht so.
Nein, das ist überhaupt nicht so. Und ich denke, das ist so ein Klischee, wo
es ja, ein bisschen
geht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch gerne mit Baby gespielt, ich habe gerne Barbie gespielt. Aber ich war auch sehr gerne draussen als Kind. Also ich bin gerne auf Bäume geklettert, ich bin gerne sandeln oder ich habe gerne Schnitzeljagd gemacht oder so Zeugs draussen mit meinem Bruder unterwegs gewesen. Ich denke, ja, ich war ganz normales Durchschnittmeindling.
Also nicht, ja. nicht so wie der Geni Hess, oder, was so ein wilder war. Und du, Geni, bist dann tatsächlich Hotelier geworden. Ihr habt 30 Jahre lang eben zusammen mit deiner Frau, der Trudi, das Hotel Hess geführt, 80 Zimmer. Und das nimmt mich schon noch Wunder. Jetzt habt ihr 24 Stunden zusammen gearbeitet, oder, Trudi und du. Ihr habt noch 3 Giele gehabt. Wie habt ihr das geschafft?
Ja, also ich als Ringer als meine Frau.
Ist das allgemein im Leben so? Oder?
Ja, also ich habe sie bewundert und vor allem heute länger sie mehr, was die geleistet hat. Und ohne die wäre gar nichts gegangen. Die ist, ich muss von ihr reden. am Morgen um 6:30 auf und hat ihn zum Morgen gemacht, diesen Buben. Dann nachher ist sie ins Büro oder ist da oder geht Blumen machen und hat geschaut, was alles ist. Sie hat das Personalwesen unter sich gehabt. Und dann am Mittag sind alle da gewesen. Am Nachmittag da ist sie wieder rumgeföhnt in allem und hat wieder geschaut, am Abend die Service und am Schluss noch in der Bar. Gäste unterhalten, mich haben sie alle ins Bett geschickt. Das ist begreiflich, wenn man sie anschaut.
Und am Morgen,
am Morgen um 6:30 ist sie wieder da gewesen. Und man hat der gar nicht auf die Stunde geschaut. Das kenne ich mir gar nicht. Ich habe es die ein bisschen mehr natürlich eingerichtet. Ich bin schon am Morgen da ins Büro, aber wenn ich möglichst, habe ich die organisiert. Extra mit den Gästen, dass ich auch können Ski fahren konnte. Dann war ich den ganzen Tag auf der Schiene mit ihnen. Und am Abend danach bin ich dann heim und wieder einen Moment ins Büro.
Also eure Rollenteilung ist bestechend, oder? Also,
ja, das ist gut.
Im Sommer bist auf der Ski gesehen und Rudi hat geschafft.
Im Sommer haben wir Wanderwochen geschrieben und da haben wir verschiedene Themen gehabt, über Geologie, über Kräuter und Blumen und Vögel und weiss nicht was. Und da bin ich auch wieder jeden Tag, habe immer eine gute Ausrede gehabt, dass ich können raus konnte. Und wenn ich heimkomme, bin ich die alle Kleineren ein bisschen mehr gesehen und habe das ein bisschen gemütlich gehabt. Also, nein, da muss ich ein grosses Kompliment. Und da, auch heute, wenn ich in so Hotelbetriebe hineinsehe, was die Frauen leisten, nebst den Männern, das ist einfach phänomenal.
Aber ist das auch das Rezept, 46 Jahre, die Zahl stimmt, 46 Jahre, die Zahl stimmt, gell, dass ich da die richtige habe. Also ist das Geheimnis, dass man nebeneinander vorbeigekommen ist, oder was ist denn das?
Das Geheimnis ist, du musst eine tolerante Frau haben. Wir Männer sind doch, wenn ich so umhöre, wir sind alle ein bisschen ähnlich. Und wenn wir nicht diese Goldstücke für Frau hätten, die hätte manchmal davon laufen wegen mir. Aber sie ist bei mir geblieben und heute haben wir sehr gut miteinander.
Das ist aber sehr schön, ja. Wie macht ihr das daheim, Susanne? Also, dein Mann ist F-18-Pilot, oder? Du arbeitest, drei, zwei kleine Kinder. Wie organisiert ihr euch das Leben? Bist auch du die arbeitet und er tut ein bisschen blöterle?
Nein, er arbeitet 100%, ich arbeite 30%. Und das bin natürlich ich schon mehr daheim. Aber du sagst, es organisieren, das ist A und O, man muss sich gut organisieren. Und wir müssen uns einfach absprechen, wenn mal ich früh arbeiten muss, dann muss er schauen. Und wenn mal ich, wenn er mal spät heimkommt, dann ich. Also wir müssen uns einfach gut absprechen. Mhm. Und ich denke, wie du gesagt hast, Geni, Toleranz ist einfach ein anderes in der Beziehung, denke ich schon.
Ist es auch so bei euch, eben, dass er dir würde gratulieren die ganze Zeit, dass er so eine gute Frau hat? Das wissen wir jetzt nicht.
Ich hoffe es doch.
Also, und ihr habt ja noch eine besondere Herausforderung zu meistern. Die kleine Tochter ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Du hast das während der Schwangerschaft erfahren. Wie war das gewesen für dich, wo du das erfahren hast?
Ich denke, das ist eine schwierige Situation gewesen. Zuerst mal, was uns passiert, so etwas. Und mit dem können auch das umzugehen und akzeptieren. Und es ist schwierig, nicht zu wissen, ob das Kind lebt, ob unsere Tochter überhaupt kann leben, ob sie überhaupt lebensfähig ist. Ich denke, das war das Schwierigste gewesen drum herum. Mhm.
Und sie hat ja, glaube ich, schon ein paar Tage nach der Geburt schon eine schwere Operation müssen machen.
Am fünften Tag nach der Geburt hat sie müssen operiert werden, dass sie überhaupt können leben konnte. Ja. Das war einfach auch eine grosse Belastung für uns als Familie auch gewesen. Mhm. Und auch für mich als Mutter. Und wir sind auch froh, dass es ihr heute sehr gut geht. Eigentlich besser, als alle jemals erwartet haben. Also das Thema war wirklich, kann sie überhaupt leben nach der Geburt, wenn sie auf die Welt geht. Und heute, wenn man sie anschaut, man sieht ihr nichts an. Also man sieht nicht, dass sie einen Herzfehler hat.
Also ich habe dich besucht vor der Sendung, bei daheim bei dir. Und sie war rum und sie ist eine wahnsinnige Lebige. Oder? Mhm. Also man würde nie denken, dass irgendetwas ist. Hat das irgendwie, aber du hast gesagt, du hast einen Weg gemacht, der relativ geradlinig ist, hat man das Gefühl von aussen. Aber bist irgendwie gut gewesen in der Schule, hast Karriere gemacht, hast einen Beruf, von nicht alltäglich ist, hat nachher das, also dass es da eben gesundheitliche Probleme gibt bei meinem Kind, hat das dein Leben irgendwie verändert?
Ja, oder? Sicher, auf jeden Fall. Ich denke, da kann mir jede Mutter oder jeder Vater auch nachfühlen, wenn es um die Gesundheit der Kinder oder eben um das Leben der Kinder geht, das rüttelt einem durch und da geht man nicht mehr gleich weiter durchs Leben wie vorher. Das ist so, ja. Das hat uns schon verändert, dass Familie auch unsere Prioritätensetzung ist anders geworden.
Was also heisst
eben,
das?
Ja, eben, dass ich halt wirklich mein, wie soll ich sagen, mein Fokus ist schon mehr bei der Familie als beim Fliegen. Das hat ja Prioritäten schon ein bisschen verändert.
Ist das auch Grund, dass du weniger arbeitest?
Mit 30%? Ja, ja. Genau.
Und du sagst, heute geht es ihr gut?
Ja, wir wissen nach wie vor nicht, wie es weitergeht. Also wir wissen nach wie vor nicht, was sie noch braucht. Das wird sich zeigen im Wachstum. Also ihr Herz ist noch nicht gesund und das wird sich auch nicht auswachsen. Aber es ist nicht mehr so dramatisch oder sagen, so akut, wie es zu Beginn war. Mhm. Und wir eben im Alltag, wir können auch normal leben. Aber ich sage so, die Angst ist halt phasenweise schon noch da. Wie geht es weiter? Was braucht sie nochmal eine Operation? Und ja, das ist manchmal halt schon noch da, ja.
Mhm. Hoffen wir alle, glaube ich, dass das gut kommt und gut geht, oder? Okay. Ja. Ich möchte noch mal kurz zurück zu dir, Geni Hess. Eben, du hast es gesagt, du bist fast lieber auf der Skipiste gewesen, oder irgendwie in den Bergen als hier im Hotelbetrieb. Und du bist ja ein verrückter Skifahrer. Oder? Du fährst meistens abseits von der Piste, wenn es gerade so gäbig geht. Oder? Das heisst, du seist einer der ältesten Freireiter von der ganzen Welt. Stimmt das?
Ja, das hat mir einmal den Titel gegeben, als das deutsche Fernsehen da war. Also, da hat es sicher andere auch, die da noch älter oder gleich halt und das auch gemacht haben. Aber die Presse muss immer da einen Aufhänger haben, der Beste und der Älteste und der Schönste. Mhm. Oder und das ist ja gut so. Mhm. Nein, es war so gewesen. Ich war als junger Bub auch in dieser sogenannten Renngruppe, die wir hatten. Ich werde eigentlich Rennfahrer. Das hat mir zwar nicht passen, da um die Tore rum, ich musste die Freiheit haben. Und dann haben wir im Brunni nur 50 Mal fahren mit dieser Karte, die wir hatten. Und im Jochpass haben wir den ganzen Tag fahren. Mhm. Die 50 Fahrten hast du 2-3 Tage abgefahren und hast in Jochpass durch müssen. Und dort bin ich meistens allein gewesen. Der Sternberger Kobi, das war ein Bergführer, das war mit einer Familie, eine deutsche Familie hätte gehabt. Und das war nicht Pisten gewesen. Und dann bist du dann eben draussen gefahren. Und dann hätte ich das einfach fasziniert. Und wenn du im Sommer zu Berg bist, dann hast du gedacht, ja, da könntest du auch noch ab. Dann bist du dann nach der Winter schauen. Und so hat sich das einfach ergeben. Nach dem Zermatt auch. Da sind wir, dort hat man gesagt, heute sagt man, modern muss man Freirider sagen. Wir sind einfach frisch fahren. Das war der frische Schnee. Aber, und dort in Zermatt ist es also schon, da hatte ich einen guten Kollegen, der Klaus Uifterblatten. Und wir sind öfters, und ja, eigentlich nur neben draussen gefahren. Und das hat sich dann hinhalten so ergeben.
Und das ist ja nicht immer ganz so wahnsinnig ungefährlich, oder? Wie manchmal bist du in eine Lawine gekommen?
Also ich will hier vorausschicken, das hat vorher gesagt, wenn ich ins Auto reinhocke, habe ich 50% Restrisiko. Ich weiss nicht, was der andere macht, da darf man reinfahren. Mhm. Bei der Laue ist es so, beim Skifahren, da habe ich vielleicht 10-5% Restrisiko und die kann ich noch abwägen. Mhm. Wenn ich das Wetter beurteile, der Wind, der Schnee, die Temperatur und wenn du den ganzen Tag unterwegs bist mit dem Auto, Jahr in Jahr aus, danach gibt es halt eine Bretsche. Und so ist es auch mir gegangen. Da bin ich halt dreimal in einer Laue gewesen. Und
ja, dreimal? Und ich glaube, 1990 zu rechnen, oder?
Ja, ich bin. Weißt du, wenn du dich damit beschäftigst, ist das etwas anderes. Ich tue jeden Hang vorne, ich fahre, mache ich mir Gedanken, kann, wenn, wo, was. Schiesse ist nicht einfach drin. Heute ist das ein bisschen so. Aber im Verhältnis passiert eigentlich nichts. Es wird immer eine grosse Geschichte daraus gemacht. Und wenn sie das richtig machen, wenn nicht meinen, sie müssen zu fünften in einem Hang sein, dann wird es einer verunglücken. Und das haben wir eben gepflegt. Also. Und dort im 1990, da sind wir den ganzen Tag gefahren. Da ist noch der Guido hatte eine Gruppe, der Bergführer von mir, und ich hatte eine Gruppe. Und wir haben einfach gesagt, nur einen im Hang innen. Und das Laub ist verfahren. Ich meine, Laub ist eine Abfahrt. Da kommen sie von Amerika und weiss nicht, was.
So heisst der Hogger, oder?
Ja, das ist eine Abfahrt da hier. Das ist 1200 Höhenmeter, ein Hang, die gleiche Neigung. Ein traumhafter Hang, einfach fürs Tiefschneefahren. Und ja, wie es ist dann noch das Problem, wenn zwei Vierer sind. Wir hätten, wenn allein gewesen wäre, hätte es vielleicht beurteilt, dass es eingewarmt hat. Aber wenn man sagt, zum Abschluss kann man noch die Etappe, ja, wenn er noch sagt, sage ich auch nicht. Und dann hat es einfach, ja, das geklopft. Und ist eigentlich für den ersten Moment, habe ich gedacht, das wunderbare Schneebrett. Weißt du, überall so, wie man immer sich vorstellt, überall hat es Klick gegeben. Und dann ist ja, bist du ja selber drin.
Oi, oi, oi.
Dann ist auch die Skihüfte da. Die Stecke habe ich sowieso nie in der Schlaufe. Die habe ich noch auf den Bauch her und konnte meine Leute noch zählen. Alle zusammen sind noch dort gestanden und gesagt, ja, jetzt geht es auch mit dir weit ab. Und dann machst du dich die ersten 200-300 Meter, ja, nicht einmal 100, 200 Meter ist das, bis ich habe immer gewusst, wo ich bin, weil ich kenne das Lauf vom Sommer, es ist gegangen bis in den Schlötterboden. Ich habe gesagt, jetzt kommt noch ein gefährliches Eck im oberen Laub, das Dössli dort, wenn du das gut überlebst, hast du vielleicht eine Chance. Aber dort unten habe ich schon gar nicht mehr daran gedacht. Die ersten 200 Meter, da wehrst du dich und dann magst du nicht mehr. Und die sagen, davon schwimmen und so, vergiss es. Du magst es gar nicht. Ich habe dann noch festgestellt, weil es nass schneit, hat es also so Böllen gehabt. Es ist dann nicht pulverisierter Schnee gewesen. Weißt, das ist noch gefährlich, dass du einschnüffelst und dass du eben Wasser in der Lunge hast und dann nachher, ich weiß nicht, ob du da vertrinkst oder nicht. Und das habe ich festgestellt und gesagt, ja, jetzt hast du nur eine kleine Chance, aber zu 100% ist es vorbei, habe ich dort schon. Aber Todesangst, vergiss es, hast du auch keine. Wenn du mit dem Berg gewöhnt bist, dann weisst du, irgendwann ist es fertig und dann hast du es halt noch nicht gesehen. Und jetzt genieße ich seit 25 Jahren jeden Tag, denke ich, jemand dran zu sagen.
Ja, zum guten wunderbar. Glück. Zum guten Glück. Bist du, müsst ihr fast am Schluss, bist du auch so eine verrückte Skifahrerin, Susanne?
Also ich fahre sehr gerne Ski und das Snowboard. Ich bin lange Zeit auch einfach nur noch Snowboard gefahren und jetzt hat mich aber das Skifahren wieder ein bisschen gepackt. Und ich freue mich auch sehr auf unsere Kinder. Oder? Der Nils, der ist 7, der fährt schon gerne Snowboard. Und Ski, einfach freue mich riesig wieder jetzt mit ein bisschen mehr können, auch auf die Piste zu gehen, zum Skifahren.
Also gut, hier für uns ist der Titlis. Du fährst immer noch Ski, Geni, und du offenbar auch, Susanne. Vielleicht trefft ihr euch einmal auf der Piste und könnt nach dort
noch... Ich komme gerne mal mit dir das Laub ab.
Herzlich eingeladen. Und dann nehme ich meine Frau mit, das ist es ganz sicher, weil die kommt nur, wenn es ganz sicher ist.
Das ist wunderbar.
Also, das ist ein Deal. Ich wünsche euch beiden alles Gute auf der Piste und auch nebendran vor allem auch. Ich danke sehr herzlich, dass ihr seid meine Gäste gewesen heute Morgen. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch einen Schluck, oder? Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren hier. Gesundheit zusammen, Gesundheit Geri. Danke. Wünsche ich einen schönen Sonntag, habe Sorge zueinander, auf Wiedersehen, tschüss zusammen. Danke.
Die Militärpilotin und der Weinflüsterer. Das war die Sendung persönlich gewesen, moderiert von der Sonja Hasler. Und gestern war Susanne Siegenthaler. Sie fliegt den Kampfhelikopter Super Puma. Und der Geni Hess. Er ist Engelberger Urgestein, Weinflüsterer und ehemaliger Hotelier. Die Sendung ist aus dem Kursaal in Engelberg, Kanton Obwalden, gekommen. Und verantwortlich vor Ort für die Übertragung der Sendung sind der Daniel Durer und der Roland Fatzen gewesen. Ohne die beiden hat man nichts gehört. Gut, ohne Sonja Hasler und die beiden Gäste auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Nächste Sonntag sind beim Dani Vorler folgende Gäste zu Gast, nämlich Simon Nickli-Luder. Sie ist Orientierungsläuferin und der Gregory Knie, Zirkusproduzent. Das Ganze dann im Theater am Hechplatz in Zürich. Und wenn ihr mal eine längere Autofahrt vorne geht, jetzt über Weihnachten oder am Morgen wieder mal im Stau steht, dann geht doch auf dem Handy Hurti auf unsere Seite, srf1.ch, und ladet euch dort irgendeine Sendung persönlich ab und hört die im Auto. Macht einen Stau nicht kürzer, aber viel erträglicher.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.